SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Alphonse.
Bonjour Nicole und bonjour Messieurs Dames.
Bekannt geworden als der Reporter mit dem Puschel-Mikrofon.
Schöner Lapsus, super. Gleich zu Beginn finde ich super.
Geht schon gleich los.
Ja, Puschel-Mikrofon. Muschel-Mikrofon finde ich auch nett.
Wäre eine Alternative, ja. Aber der Puschel ist ganz wichtig.
Ja. Ja.
Und damit hältst du den Deutschen den Spiegel vor. Herzlich willkommen.
Merci.
Und wir kennen uns vom SWR2 Studio Brettl vor vielen Jahren, deswegen duzen wir uns. Was wäre, wenn es Fragen nicht gäbe? Du lebst von den Fragen.
Ich liebe es zu fragen. Also für mich ist sowieso das Leben ein großes Fragezeichen. Warum sind wir hier? Warum sind wir da? Was machen wir? Gibt es einen Grund, warum ich geboren bin? Warum du geboren bist? Also für mich ist das Leben wirklich viel, viel Fragen. Mein neues Bühnenprogramm, weil ich auch nicht nur Fernsehen, sondern auch Theater mache, sind auch gleich drei Fragen. Der Titel von dem neuen Programm ist, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?
Welche Antworten hast du gefunden?
Aber das dauert 2 Stunden und ehrlich gesagt, ich weiß auch noch nicht alles. Ich antworte oft auch mit Fragen. Das ist ja tatsächlich, also sowohl meine Philosophie als auch mein DNA. Man kennt mich tatsächlich von diesen Umfragen im Fernsehen. Im Theater mache ich das übrigens nicht. Im Theater gibt es kein Puschelmikrofon, auch kein Muschelmikrofon. Es gibt Musik, es gibt viele Dinge, wo man lacht und wo man auch nachdenkt. Das ist mir immer sehr wichtig. Also dem Publikum etwas geben, was auch einem berührt. Aber ich interviewe niemand auf der Bühne oder so. Und das ist immer die große Angst. Oh, Alphonse kenne ich vom Fernsehen, aber wenn ich in Theater
gehe... Die erste Reihe schwitzt schon.
Ja, genau. Braucht nicht. Die erste Reihe kann entspannt sein, genau wie die letzte.
Du bist jetzt gerade richtig viel auf Tour.
Ja.
2 Tage im Theaterhaus in Stuttgart. Jetzt noch deutscherer. Bist du inzwischen deutsches Kulturgut?
Das kann ich nicht selber beantworten. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand das mit Ja beantwortet, aber so weit würde ich nicht gehen. Was ich bin, ist tatsächlich mittlerweile sowohl Franzose, das wissen glaube ich viele, als auch Deutscher. Ich bin tatsächlich vor ein paar Jahren eingebürgert worden und daraus ist dieses Programm, was ich heute und morgen im Theaterhaus in Stuttgart spiele, entstanden. Alphonse jetzt Norddeutscherer, weil es war ein großes Abenteuer für mich, Deutscher zu werden. Das war erstmal sehr, sehr merkwürdig. Es hat in mich übrigens viele Fragen ausgelöst. Aber ich habe es angenommen und ich habe es auch keine einzige Sekunde bereut.
Diese Vielfalt, die mehrere Kulturen bieten, da heißt es ja oft, das Beste aus beiden Kulturen nehmen. Was ist für dich das Beste, wenn du es kurz zusammenfasst?
Ah, das Beste, ich weiß jetzt nicht, ob das das Beste ist, aber als Franzose, also ich bin in Paris geboren, das kann man nicht wegnehmen, das ist so. Also bestimmte Dinge noch bin ich sehr französisch. Das Essen, das Autofahren zum Beispiel, das kann ich mich nicht abgewöhnen. Das Autofahren, da bin ich also wirklich französisch geblieben.
Mit viel Hupe?
Also Hupe und weißt du, ihr sucht immer in Deutschland mal den Parkplatz, der richtig passt, ob die Lücke groß genug ist und etc. In Frankreich, du machst die Lücke passend selber. Voilà. Das habe ich beibehalten für mich, also schon ein Kulturgut von Frankreich. Was ich mag an Deutschland und was ich tatsächlich also nicht nur genieße, sondern versuche anzunehmen, das ist die Intelligenz zusammenzuleben. Ich finde, dass die deutsche Gesellschaft, und das sage ich wirklich bewusst und ernsthaft, weil viele Deutsche, wenn die das hören, denken, nee, stimmt nicht und so. Und ich kann das wirklich betonen, ich finde, dass das Zusammenleben in Deutschland sehr erwachsen ist im Vergleich zu Frankreich.
Du hast gerade gesagt, ja, bei dir im Programm das Thema, wie die Deutschen zusammenleben. Du hast die deutsche Staatsbürgerschaft inzwischen auch, hast du gesagt. Gibt es das tatsächlich so den Brief vom Bürgermeister, der dann sagt, ach, Sie sind so lange hier, werden Sie doch Deutscher?
Ja, das erzähle ich zwar im Programm, aber das stimmt wirklich. Also ich habe vor ein paar Jahren, ich lebe in Hamburg. Damals der Bürgermeister, der hieß Olaf Scholz. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Also das ist, kann also, man mal gehört haben.
Schon mal
aber,
gehört, ne? Ja. Genau. Und tatsächlich habe ich eines Tages einen Brief bekommen vom Bürgermeister Olaf Scholz. Sie sind so lange in Deutschland, hätten Sie nicht Lust, Deutscher zu werden? Und ich war total geehrt, vom Bürgermeister persönlich einen Brief zu bekommen. Später habe ich erfahren, diesen Brief haben 150.000 Leute bekommen. Damals wusste ich es nicht. Dieser Brief hat mein Leben komplett verändert.
Weil die vielen Fragen auftauchten, sagtest
ich,
du du
ich eben? Wusste nicht, will ich das oder nicht. Ich war schon 30 Jahre in Deutschland, ohne mich einmal die Frage gestellt zu haben, will ich Deutscher werden oder nicht. Und auf einmal bekomme ich diesen Brief und denke, stimmt, will ich das oder nicht. Und ich hatte keine Ahnung. Ich will nicht jetzt alles erzählen, weil das ist alles in dem Bühnenstück. Das hat mit Familiengeschichte zu tun. Das hat auch mit Identität zu tun. Was ist das überhaupt, Deutscher zu werden? Was ist das auch, Franzose zu sein? Und viele Fragen, lange Überlegungen. Aber dann, wie gesagt, ich habe es gemacht. Jetzt bin ich also Franzose und Deutscher.
Jetzt sagst du, das Zusammenleben der Deutschen ist ganz besonders. Was macht es denn so besonders?
Ich finde, ich kann es mit Frankreich vergleichen. In Frankreich ist das Leben immer ein Kampf gegen den anderen. Und das ist, man wächst damit auf und man findet als Franzose das irgendwie normal, weil man kennt nichts anderes.
Frag mal die Nachbarn untereinander, die Nachbarschaftsstreit haben, die sehen das genauso.
Ja, ich sage auch nicht, es gibt keine Konflikte in Deutschland, das sage ich auch nicht. So naiv bin ich auch nicht. Aber es gibt einen Sinn, beste Beispiel, ist ein bisschen karikatural, ist aber wirklich so, beste Beispiel, öffentliche Toilette. In Frankreich, ich frage mich nicht warum, aber in Frankreich ist es ein Volkssport, eine öffentliche Toilette möglichst kaputt und schmutzig zu machen. Es gibt keine einzige öffentliche Toilette in Frankreich, die sauber ist. Nie. Und wenn, bleibt sie 5 Minuten sauber und dann war's das. Und das ist so nervig. Manchmal musst du einfach auf Toilette, du gehst in die... Und das ist immer so. In Deutschland, man weiß, das ist für alle nützlich, das ist wichtig. Und dann passt man auf, dass es einigermaßen normal bleibt. Ist
auch
nicht schwierig.
Verrat uns deine Geheimtipps, wo es die sauberen Toiletten gibt. Also ich sehe auch immer sehr viele dreckige und kaputt. Und gerade in den Schulen sind die Toiletten wirklich in einem katastrophalen Zustand.
Ich war nie in der Schule in Deutschland, beziehungsweise nicht als Schüler. Aber in Frankreich kann ich dir Geschichten erzählen, die ich dir lieber nicht erzähle, von französischen Schultoiletten. Das willst du nicht wissen.
Theater, Tiefgang, Trainingsjacke. Alphonse bei uns in SWR1. Leute, was von den dreien war zuerst da?
Die Trainingsjacke natürlich. An dem Tag, wo ich diese Trainingsjacke, also vor dieser Trainingsjacke gab es Alphonse nicht. Ja. Und ich war selber ein bisschen auf der Suche nach Inspiration. Ich hatte schon Dinge im Fernsehen gemacht, im Theater noch nicht, aber im Fernsehen. Also manchmal gibt es zumindest bei mir so eine Phase, wo ich gar nicht mehr weiß, wo geht das hin? Finde ich das immer noch gut, was ich mache und etc.? Und wenn ich die Antwort so ein bisschen mit Nein beantworte, dann mache ich eine Pause und sage, halt, überlegen erstmal. Und das war so eine Phase.
Was hattest du dann vorher im Fernsehen gemacht?
Für das ARD-Morgenmagazin und für die Fußball-WM in 98, für Tour de France und so, das hat Spaß gemacht. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, irgendwas fehlt mir. Ich konnte noch nicht sagen, wirklich was. Und dann habe ich eine kleine Pause gemacht und bin auf Inspiration, ich habe was anderes gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und dann war ich gleichzeitig auch auf Inspirationspause sozusagen und habe zufällig in einem Kostümfundus diese Jacke, wenn Sie jetzt gerade im Video gucken, können Sie die sehen, die werden Sie erkennen. Die habe ich gefunden. Ich habe sie angezogen und ich habe gespürt, in dem Moment ist irgendwas passiert. Ich wusste noch nicht was. Jetzt kann ich sagen, Alphonse ist in dem Moment geboren. Das Lustige ist, Kostümfundus kannst du nichts kaufen. Du kannst nur mieten. Das heißt, ich habe dann diese Jacke gemietet.
Das kann teuer werden.
Ja, pass mal auf, du mietest so und so viel für, ich glaube, 2 Wochen. Ja. Dann habe ich es verlängert und ich wusste noch nicht, ne, dass ich viel damit machen werde. Also ich weiß nicht, 10, 20 Mal verlängert. Irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt will ich die kaufen. Nee, das geht nicht, bei uns geht das nicht. Ich habe die, ich weiß nicht, wie viel Mal verlängert. Ein Vermögen hat es mir gekostet. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt will ich die kaufen. Und wenn es nicht möglich ist, habe ich die leider verloren. Was macht ihr dann? Wie viel Geld wollt ihr? So haben wir eine Einigung gefunden, aber die war teuer. Und seitdem, diese Jacke kommt ursprünglich aus der DDR. Seitdem suche ich eine zweite Jacke, weil das ist irgendwie mein Kapital. Ich habe im Osten überall gesucht. Ich habe im MDR gefragt, wer hat noch eine und so. Ich finde einfach keine.
Wenn du diese Jacke ablegst, legst du dann auch die Rolle Alphonse ab?
Na so... Automatisch ist es nicht, aber eines kann ich dir sagen, privat trage ich sie nicht, auch nicht beim Schlafen.
Wirst du auf der Straße erkannt ohne die Jacke?
No, Überhaupt nicht. Und also sehr selten. Das ist super cool, weil also dadurch kann ich alles machen, was ich will. Und also ungefähr einmal am Tag erkennt mich jemand. Es ist, weißt du, das ist für mein Privatleben ist es super und für mein Ego auch super. Einmal am Tag sagt mir jemand: Oh, du bist toll. Das ist so wirklich klasse, ja.
Gute
und
Dosierung. Nicht.
Und du übrigens, wirst du oft erkannt.
Wir machen Radio, das ist das Schöne.
Ja, mittlerweile auf Radio gibt's Bilder.
Kann man weiter in der Nase bohren. Das hat echt Vorteile. Jetzt spielst du aktuell aus drei Programmen und bist erfolgreich mit Alphonse und Gäste, einem Millionenpublikum bekannt. Die badischen neuesten Nachrichten, die schrieben über dich: Alphonse ist neu geboren. Welche Seite an dir ist komplett neu?
Ich glaube tatsächlich, dass die das geschrieben haben, als die mein Programm Alphonse jetzt noch deutscher gesehen haben. Dieses Programm, was ich heute und morgen in Stuttgart spiele im Theaterhaus, ist tatsächlich, hat vielen Leuten überrascht, weil es ja, ist ein bisschen schwer über sich das zu sagen, aber es ist tiefsinniger als was ich bisher gemacht habe. Und letztendlich ist das, was ich, glaube ich, seit Beginn machen will. Aber man sucht als Künstler, man sucht seinen Weg, man sucht seinen Stil, man sucht so. Und ich habe schnell gewusst, dass ich finde es gut, wenn die Leute lachen. Das ist mir sogar wichtig. Das öffnet die Herzen. Aber das reicht mir nicht aus.
Und die ernsten Momente gehören auch dazu.
Die ernsten Momente, die Momente, wo man, wo es komplett leise ist im Saal, die Momente, wo ich eine Geschichte erzähle und die Leute hängen wirklich an meine Lippen und am Ende kommen die nach Hause. Viele schreiben mir eine Mail: Wow, wir kamen nach Hause mit meinem Mann, mit meiner Frau, wir haben gar nicht geredet, wir haben nur drüber nachgedacht. Und das ist wirklich was, was ich, glaube ich, mit diesem Programm gut schaffe und was dieser Journalist damit sagen wollte.
In deinem Bühnenprogramm, da gibt's eine tolle Würdigung an deine Großmutter. Was für einen Menschen können wir uns darunter vorstellen?
Alors, meine Großmutter, der tollste Mensch, den ich je erlebt habe, eine großartige Frau, die und deshalb war es für mich auch so schwierig, die Entscheidung zu treffen, will ich Deutscher werden oder nicht. Meine Großmutter war in Auschwitz, hat es überlebt und kam deshalb zurück, deshalb habe ich sie auch gekannt. Ich kam mit einer Sache nicht klar als Kind. Ich habe nicht verstanden, warum sie die Deutschen nicht hasst. Für mich, das war nicht normal. Ich habe gesagt, Grand-Mère, so habe ich sie immer genannt. Grand-Mère heißt auch Großmutter.
Sie hat ihren Mann verloren?
Ihr Schwiegervater.
Ja. Mhm.
Schwiegervater, genau. Also der Schwiegervater, das heißt mein Urgroßvater, der ist in Auschwitz gestorben, vergast. Sie hat es überlebt. Ich dachte, warum hast du nicht die Deutschen? Das ist ja, irgendwas ist nicht normal. Und sie hat mir gesagt, eines Tages wirst du verstehen. Also sie war super, ne? Sie hat mir versprochen, dass sie mir eines Tages das erklärt und dann ist sie gestorben, ohne mir das zu erklären. Und das hat mich sehr gewundert, weil sie eigentlich alles eingehalten hat, was sie versprochen hat, immer. Dafür war sie auch bekannt, nicht nur bei mir, sondern überhaupt. Und dann, sie war schon lange gestorben, habe ich etwas gefunden in ihrem Haus, was noch in der Familie war. Das heißt, sie hat ihr Versprechen eingehalten und sie hatte etwas für mich geschrieben. Sie schrieb Petit Tête, so hat sie mich immer genannt, kleiner Kopf, Petit Tête. Du weißt noch, ich bin dir eine Erklärung schuldig. Dann hat sie mir erklärt, warum sie die Deutschen nicht hasst. Und sinngemäß, das war, ich habe schnell verstanden, ich will nicht die Deutschen hassen, ich will auch eigentlich niemand hassen. Das Einzige, was ich will, ist, dass sowas nie wieder passiert. Also meine Großmutter war wirklich eine großartige Frau, ein großartiger Mensch.
Ja, das klingt ganz wunderbar. Jetzt sterben immer mehr Zeitzeugen. Wie wichtig ist es, die Erinnerung wachzuhalten und das Thema immer wieder zu benennen, damit genau dieses Nie wieder eingehalten wird?
Ja, da bin ich sehr pessimistisch. Also die Zeitzeugen sind fast alle gestorben und in ein paar Jahren sind die auch alle gestorben. Und ich glaube, es gibt einfach beim Menschen eine Amnesie. Also wir Menschen sind irgendwie komisch gebaut. Ich glaube, irgendeinen Defekt haben wir schon drin. Wir sind mega intelligent, können unglaubliche Dinge machen. Guck mal, diese Technik da haben Menschen gebaut. Das ist doch unglaublich. Wir können reden und andere Menschen hören das. Wir können Raketen bauen, alles. Und gleichzeitig schaffen wir es nicht, diese Intelligenz so zu nutzen, friedlich miteinander zu leben, respektvoll mit unserer Erde umzugehen und so. Irgendwas stimmt da nicht mit uns. Also das mit den Zeitzeugen, ich weiß es nicht, man sieht es jetzt schon, ne? Nazis oder Neonazis sind in Schweden jetzt fast an die Macht, in Italien bereiten sie sich vor, in Frankreich sind sie auch nicht weit davon und etc. Es gibt eine Amnesie, es ist schlimm, weil viele Leute denken, ja, mir gefällt nichts mehr und deshalb will ich das als Protest.
Und die einfachen Lösungen gibt es nicht?
Die einfachen Lösungen gibt es sowieso nicht, aber passt auf, wenn ihr das als Protest wählt, also eine Diktatur ist nicht so für 5 Jahre, sondern die bleibt dann 40, 50 Jahre, mindestens 70 Jahre, 100 Jahre, sieht man überall. Sieht man also in, überall, in Nordkorea sieht man, also überall. Aufpassen, ihr spielt damit etwas, was die Generation vor uns repariert haben, was wir einfach heil weitergeben müssen.
Du bist mit 3 Programmen unterwegs, haben wir gerade gehört, jetzt noch Deutscherer, gerade das Programm in Stuttgart. Was sagt denn der erfahrene Bühnenmensch Alphonse, dem Teenager, der damals auf dem Dachboden in Paris angefangen hat, Radio zu machen? Welche Erfahrungen hättest du damals gerne weitergegeben?
Ich muss kurz erklären, Dachboden, Radio. Ich war 14 tatsächlich und mit 2 Kumpels habe ich Piratenradio, also war komplett verboten. Deshalb hat so viel Spaß gemacht. Wir haben, also ein Kumpel kannte sich in Elektronik aus und der hat wirklich einen Sender gebastelt. Der andere hatte einen Onkel, der im Dachboden ein Zimmer hatte, was er nicht nutzte. Und ich hatte einfach nur Schallplatten und Lust, Radio zu machen. Und wir haben ein Piratenradio gegründet. Ich würde dem jungen 14-Jährigen von damals sagen, du hast es richtig gemacht. Du hast es mit, also es war sicherlich kein gutes Radio, aber es war mit so viel Passion, so viel Leidenschaft, so viel Motivation. Das Prinzip war ganz einfach. Wir haben immer dann gesendet, wenn wir zurück von der Schule kamen und wenn wir Lust hatten. Das war so das Prinzip.
Also immer.
Sehr, sehr oft, auch tief in die Nacht. Ja. Wir hatten nicht sehr viel Zuhörer, weil der Sender hat auch nicht so gut funktioniert, aber der Polizeirevier direkt nebenan, die konnten uns sehr gut hören, weil wir den Polizeifunk gestört haben. Das fanden die nicht so lustig, aber die haben uns gezwungen aufzuhören, ein bisschen, also nicht sehr nett. Aber danach haben die uns gesagt, wir verklagen euch nicht und wir mussten einfach so machen, weil ihr habt zu viel gestört. Aber ihr seid gut, die Sendungen waren super.
Eigentlich hatten sie auch Spaß. Und ja, mit so viel Spaß, genau, und Leidenschaft stehst du jetzt auf der Bühne, hast eine wunderbare Pianistin und Sängerin an deiner Seite, Julia Schielinski. Und auch dich hören wir singen. Kriegen wir eine Kostprobe in SWR1, Leute?
Ja, sehr gerne. Allerdings muss ich leider sagen, dass Julia Schielinski krank ist. Genau.
Das heißt, gute Besserung.
Gute Besserung auf jeden Fall. Es kommt eine andere Pianistin, Ivana Nelson. Aber ich singe, ja, genau. Also ohne Klavier ist es natürlich sehr schwer. Ich singe nur einen Song. Und das ist ein Song, was mir sehr wichtig ist, weil ein Song von einer französischen Sängerin, die vor 20 Jahren gestorben ist, die heißt Barbara. Dieser Song heißt Göttingen. Ich glaube, eine Kostprobe bekommt ihr nicht. Dafür müsst ihr ins Theaterhaus gehen. Aber die Geschichte von diesem Song ist fantastisch. Barbara, nach dem Krieg, war eingeladen, in Deutschland zu singen. Und sie hat es zuerst abgesagt. Sie hat gesagt, nee, nach dem, was ich erlebt habe im Krieg, mache ich das nicht. Und dann ist sie gekommen, hat einen unglaublichen Erfolg gehabt. Das war in Göttingen, obwohl sie dachte, niemand kennt mich und so. Und als Dankeschön hat sie einen Song über diese Stadt, über Göttingen gemacht. Und das ist eine Umarmung, dieser Song, und das singe ich im Theater.
Es braucht eben nicht nur die Hymne auf Brandenburg, sondern jetzt neu Göttingen mit Alphonse.
Genau.
Einen ganz kurzen Schnipsel.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen.
Alphonse ist bei uns in SWR1, Leute. Wann, in welchen Situationen kommen dir die besten Ideen fürs Programm?
Nie dann, wenn ich die unbedingt sofort brauche. Dann ist es ganz schlimm. Dann bin ich im Stress. Ich brauche eine Idee, ich brauche eine Idee. Und dann bin ich sicher, ich bekomme keine Idee. Also immer dann, wenn ich eigentlich gar nicht auf der Suche nach Ideen bin. Ich bin ein sehr begeisterter Wanderer. Ich wandere sehr, sehr gerne. Meistens in Frankreich, in den Bergen, so richtig in den Alpen. also in den hohen Bergen. Und ich mache das so, dass ich wirklich komplett weg von der Zivilisation bin. Ich habe einen Rucksack mit einem Zelt, mit Proviant für 5, 6, 7 Tagen.
Wenn die Luft dünner wird, dann kommen die Ideen.
Und vor allem, wenn, also ich sehe da 7 Tage lang manchmal keine Menschen. Also ich kenne da Ecken, wo es wirklich geht. Ich sehe viele Tiere, Steinböcke, Gämse, Murmeltiere und etc. Und die bringen mir die Ideen. Da habe ich immer was zu notieren, weil da kommen wirklich viele Ideen.
Der Antrieb im Kabarett sind ja Missstände zu benennen und Ungerechtigkeiten zu benennen. Und da brauchst du immer so eine gewisse Wut. Du wirkst jetzt immer so sehr gelassen. Gibt es diese Wut bei dir?
Die gibt es immer wieder. Also Ungerechtigkeit mag ich nicht. Dass Leute manchmal wirklich in sehr schwierigen armen Verhältnissen oder Leute im Krieg oder sowas. Das letzte Mal, wo ich wirklich, das war nicht mal Wut, das war Sprachlosigkeit, das war Beginn der Ukraine-Krieg. Ne? Da habe ich wirklich, da war ich sprachlos. Und ich habe, dann ist was passiert. Ich habe zufällig ein Bild gesehen von einem kleinen Kind im Krieg und ich habe in seinen Augen habe ich etwas gesehen, wo ich dachte, kein Kind von dieser Welt hat das verdient. Das eigentlich kein Kind von dieser Welt hat einen Krieg verdient.
Du bist aber nicht sprachlos, sondern du bist ein Mann der Tat und hast gleich gehandelt. Und da spielt die Trainingsjacke wieder eine Rolle. Welche nämlich?
Das stimmt. Also, das in Le Freundeskreis gesagt. Le Freundeskreis ist ein Kreis von Leuten, die meine Arbeit und mich mögen.
Klärst du und spannende Fragen auf? Woher kommt das Baguette beispielsweise?
Alles, genau. Also, und ihr könnt Fragen stellen und ich versuche, die auch zu beantworten. Und jede Woche gibt es was Neues von mir. Ich habe denen gesagt, pass mal auf, ich habe dieses Foto da gesehen von dem Kind, irgendwas. So, und dann kam die Idee von einer La Freundin, die sagte, weißt du was, deine Jacke, die ist schön. Aber wie wäre es, wenn du genau die gleiche Jacke in der Ukraine-Farbe hättest? Das fand ich einfach genial. Und tatsächlich eine Schneiderin hat mir das genäht. Also jetzt lohnt es sich, uns in Video anzugucken, weil das ist, genau, das ist die
steht
Jacke.
Dir genauso gut.
Also für die, die kein Bild gerade haben, das ist einfach das ist die gleiche wie die orange Jacke, aber in Gelb und Blau, also die Ukraine-Farbe. Und dann in Le Freundeskreis haben die auch noch gesagt, diese Jacke heißt ab jetzt La Friedensjacke.
Sehr schön.
Das fand ich klasse. Und ich habe natürlich gedacht, okay, damit ist es noch nicht getan. Sondern ich will jetzt was machen. Und ich habe 2 Dinge gemacht. Ich habe in Hamburg einen Benefiz-Abend organisiert mit ganz vielen Künstlern, die zugesagt haben. Das war genial. Und als Überraschungsgast kam auch noch Udo Lindenberg, der gesagt, weil ich wollte unbedingt, dass er kommt und dass er singt, wozu sind Kriege da? Und ich habe ihm gesagt, es wäre so toll und so. Also, wie immer, sag, ja, vielleicht, mal gucken, weiß ich nicht und so. Ich habe ihm gesagt, was noch geil wäre, ist, er hat eigentlich vor 40 Jahren diesen Song gesungen mit einem kleinen Kind, Pascal, der damals 10 Jahre alt war.
Und Pascal kam.
Und ich habe ihm gesagt, wenn du das mit Pascal singen würdest.
Super.
Und Pascal sagte, ja, sofort, jetzt musst du nur Udo überzeugen. Ja. Und bis zum letzten Moment hat Udo gesagt, ich glaube vielleicht, aber das muss El Geheimo bleiben, ich weiß noch nicht. Und dann kam er und das war super. Wir haben viel Geld für Kinder aus der Ukraine da gesammelt. Und dann habe ich gedacht, okay, also das hört jetzt nicht auf. Und seitdem mache ich Folgendes, nach jeder Vorstellung im Theater, wenn es zu Ende ist, gehe ich ins Foyer. Die Leute können La Friedensjacke anziehen, sich mit mir fotografieren lassen, können sehr gerne ein bisschen Geld spenden und das geht an das Deutsche Kinderhilfswerk für Kinder der Ukraine. Und gestern haben wir gerade geknackt die 30.000 Marke. Also wenn ihr auch noch kommt, jetzt heute und morgen und spendet, dann ist es super.
Du erreichst ein Millionenpublikum bei deinen Reportagen. Da hast du ja oft die ältere Generation vom Mikro. Warum ausgerechnet die?
Das wird mich tatsächlich oft gefragt. Wenn ich versuche, junge Leute vor der Kamera zu haben, oft ist es so, dass sie versuchen, lustig zu sein. Und das ist schrecklich. Und ich habe bemerkt, dass ältere Leute irgendwie, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nichts mehr zu verlieren haben oder so. Und die sind sich selbst. Die haben für mich eine riesige Fähigkeit. Ja? Einfach von der Kamera, also der Kamera ist denen scheißegal. die sagen einfach, was die glauben, was
die
denken.
Die haben so viel erlebt, genau. Die sagen ihre Meinung.
Und das ist super. Vielleicht deshalb bin ich tatsächlich eher so instinktiv in diese Richtung gegangen.
Kleine Szene haben wir da, hören wir gerade mal eben rein.
Wie finden Sie das, dass die Bundeswehr so merkwürdig ist, dass ist alles kaputt und so in der Bundeswehr?
Da habe ich gar keine Ahnung von.
Nee?
Die ganze Regierung ist in meinen Augen verkommen im Moment.
Ja? Was braucht man dann?
Eine neue Regierung.
Ja?
Auf jeden Fall. So.
Ein Wechsel, ja.
Ja.
Ich hätte auch mal gerne einen anderen Mann, aber ich kriege keinen.
Sowas ist natürlich echt ein Geschenk.
So super, die beiden. Das ist super, ne?
Ja. Wo hast du sie getroffen?
Auf dem Warenmarkt. Dann habe ich auch öfter mit denen gesprochen. Zufälligerweise, aber das wusste ich wirklich nicht, waren die auch schon bei mir im Theater. Haben mir erzählt, ja, das war toll und etc. Also ganz toll. Harry, also der Mann, lebt leider nicht mehr.
Ja, man sah gleich den verschmitzten Blick von ihr und sie hat dich gleich erkannt und wusste vielleicht da auch schon, da kann ich jetzt mal einen rauslassen, oder?
Also die beiden sind so klasse.
Und du hast das Thema Bundeswehr angesprochen, das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz großes Thema und der Blickwinkel ein ganz anderer da drauf. Damit beschäftigst du dich wahrscheinlich auch und stellst viele Fragen.
Ja, also sicher. Also die Zeiten, die wir im Moment erleben mit einem Krieg in Europa, also ist verrückt, ne? Also wir dachten noch vor ein paar Jahren, was wir in Europa geschafft haben oder die Generation vor uns, ein riesiges Geschenk eigentlich, Frieden. Und jetzt merken wir, das war sehr zerbrechlich. Man wusste es, aber jetzt merken wir es so richtig. Und nicht nur das, sondern jetzt heißt es also, okay, der Traum von Europa in Frieden und mit Handeln, Frieden stabilisieren etc., die sind geplatzt und jetzt fangen wir an, Waffen zu kaufen in allen Richtungen, 100 Milliarden und das nur für Deutschland. Ja, also die Lösung habe ich nicht. Ne? Ich komme nicht und sage, das wäre richtig. Ich sage nur, wenn man Waffen kauft, irgendwann benutzt man die und das finde ich nicht schön.
Und jetzt beschwört die Politik den Zusammenhalt der Gesellschaft. Versucht sie da über eigene Fehler, die gemacht wurden, in der Vergangenheit hinwegzusehen?
Ich weiß nicht, Zusammenhalt ist wichtig. Zusammenhalt in Deutschland, Zusammenhalt in Europa. Dass Fehler gemacht werden, überall wo es Menschen gibt, gibt es Fehler. Das ist auch, das ist so, ob man es will oder nicht. Und das ist auch okay. Ich finde es nur schwierig, dann zu seinen Fehlern nicht zu stehen. In Frankreich sind die Weltmeister dafür, ne? Also man beschwert sich, wie die in Deutschland die Corona-Lage war und etc. Aber in Frankreich, das war katastrophal. In Frankreich, als es ist, wir brauchen jetzt Masken, es gibt eine strategische Reserve von, ich weiß nicht, so und so vielen Millionen Masken, die rausnehmen wollen und da haben die gesagt, scheiße, es gibt nichts mehr. Und die wussten das nicht.
Hier gab es Maskendeals von Politikern, also die waren nicht besser. Die Frage ist natürlich, haben wir daraus gelernt?
Ein bisschen und nicht genug. So sind wir Menschen wahrscheinlich.
Alphonse in SWR1 Leute, nehmen wir doch gerade mal so ein paar deutsche und französische Klischees durch. Die Deutschen haben keinen Humor.
Ja, also das ist das, was ihr immer glaubt. Ich hab das nie geglaubt. Aber immer wieder sagt man mir, Alphonse, als Franzose, warum bleibst du in Deutschland? Hier ist es langweilig, wir haben keinen Humor und etc. Boah, ich glaube, ich beweise an jedem Theaterabend, den ich mache auf der Bühne, beweise ich einfach das Gegenteil. Die Leute lachen, sind gut gelaunt, sind gelassen. Aber ihr glaubt das, meinetwegen, glaubt das einfach weiter. Ich lebe davon.
Französisches Klischee, die Franzosen konzentrieren sich ganz besonders aufs Essen und Trinken.
Ja, das ist so. Also wenn du in Frankreich bist, das ist schon krass. Also wer in Frankreich ist, merkt einfach, die Franzosen machen gar nichts für ihr Auto. Die Autos sehen richtig, also im Vergleich zu Deutschland, richtig schlimm aus und so.
Gebrauchsgegenstand.
Aber ganz schlimm mit Beulen, teilweise auch mit Tesa und Gaffer dann zusammengeklebt und etc. Das ist ja komplett egal. Aber einen schönen, schönen Esstisch, richtig gefüllt mit Meeresfrüchten, mit Schnecken, also das, was so richtig schmeckt, Austern, Schnecken etc. Also das muss da sein.
Deutsches Klischee, die Deutschen sind fleißig.
Ja, das ist wirklich ein Klischee, weil als ich ankam vor 30 Jahren in Deutschland, ich habe nicht verstanden, warum in Büros freitags ab 14 Uhr niemand mehr da ist. Also in Frankreich arbeitet man eigentlich viel, also das ist wirklich ein komisches Klischee.
Ja, aber man hatte lange Mittagspause in Frankreich.
Lange Mittagspause und man gleicht alles aus mit den Streiks, also jede zweite Woche oder so, das stimmt schon, aber trotzdem, also so fleißig sind die Deutschen doch nicht.
Französisches Klischee, die Franzosen drücken sich nicht gerne in einer Fremdsprache aus.
Ja. It is possible. I think it is very possible. I don't know wirklich why, but die Franzosen haben keinen Bock, ausländisch zu sprechen. Die sagen, Französisch ist schön und wenn jemand mit mir sprechen will, ist ein bisschen arrogant, das sehe ich ein.
Welche typisch deutsche Eigenschaft hast du inzwischen angenommen?
Oh, ganz viele. Ich bin ADAC-Mitglied. Kannst du dir das vorstellen?
Du bist pünktlich.
Ich bin pünktlich fast. Ich habe eine Haftpflichtversicherung. Du, eine ganze Liste kann ich dir machen.
Dann sage ich herzlichen Dank. Die Liste reichst du nach und wir freuen uns auf deine Auftritte. Alles Gute, Alphonse.
Dankeschön, Nicole, und dankeschön, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer. Bis bald.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.